Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf, wieder vor euch stehen darf, um zu euch zu reden. Und es ist, ich möchte über ein Thema sprechen, das notwendig geworden ist. Denn es gibt einige Geschwister auch in dieser Gruppe, in dieser Bewegung. Und das ist weltweit so. Die eine Lehre angenommen haben, die das sagt, dass Gott nicht tötet. Und ich habe persönlich Freunde, die das glauben, und deswegen berührt es mich ganz besonders. Und ich wollte das heute versuchen, aus der Bibel klarzustellen und aus den Worten von Schwester White. Und ich hoffe und bete und bitte euch, dass ihr euch auch mit mir betet, innerlich, dass Gott uns auch diesbezüglich die Wahrheit zeigt. Denn es ist eine wichtige Wahrheit und wir müssen das verstehen. Diese Lehre, ich möchte kurz zusammenfassen, was diese Lehre lehrt. Sie lehrt, dass Gott selbst unter keinen Umständen und niemals, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart noch in der Zukunft, sich jemals einer Person nähert, eines seiner Geschöpfe nähert, mit der Absicht, diesem Geschöpf Schaden zuzufügen oder diese Person zu töten, das Leben zu nehmen. Das ist das, was im Grunde diese Lehre sagt. Gott tötet niemals und er schadet niemandem, zu keiner Zeit. Und ich möchte klar aufzeigen, wie unbiblisch diese Gedanken sind. Die Frage, die aufkommt, lautet, wie ist Liebe wirklich? Wie ist Liebe wirklich? Wie wirkt sich Liebe aus? Wie ist unser Konzept von Liebe auch richtig? Denn wir können uns sehr leicht basierend auf unseren vorgefassten Meinungen, eine Art von Liebe uns zusammenbasteln, die weder der Realität entspricht noch biblisch ist. Und ich möchte uns deswegen die Frage stellen, wie ist Liebe wirklich? Haben wir ein falsches Konzept von Liebe? Eine andere Sache sagt, ein anderer Punkt in dieser Lehre besagt, dass Gott sein eigenes Gesetz nicht brechen kann. Gott hat Gesetze aufgestellt, er hat ein Gebot aufgestellt, das heißt, du sollst nicht töten. Und Sie sagen, Gott kann unter keinen Umständen sein Gebot brechen, denn dann wäre er ja satanisch, er wäre kein Gott der Liebe. Er hat diese Gesetze aufgestellt, dieses Gebot ebenso, und das sechste Gebot sagt, du sollst nicht töten, und deswegen Gott kann sein Gebot nicht brechen. Nun, es entstehen einige Probleme mit dieser Lehre, und das sind ernsthafte Probleme. Diese Lehre ist eine absolute Lehre. Sie lehrt, dass Gott niemals und unter keinen Umständen tötet. Der Grund ist, dass Liebe niemals Schmerz zufügt oder tötet. Und wenn du mich wirklich liebst, wirst du mir niemals Schaden zufügen. Und das ist die Theorie, die sie haben. Das Problem ist, wenn wir an diese Lehre glauben, bekommen wir starke Probleme damit, diese Lehre mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Das Resultat ist, dass wir Gottes Wort in Frage stellen und den Großteil der Bibel verwerfen müssen oder diese Lehre anpassen müssen der Bibel. Wir verlieren unser gesamtes Vertrauen in die Bibel, und das ist genau das passiert, mit den Freunden, von denen ich gesprochen habe. Ich habe mit einer Schwester gesprochen und sie war so sehr in dieser Lehre drin, und sie sagt, oh, es ist so schön. Ich war früher katholisch und jetzt, ich habe damals immer an einen Gott geglaubt, der tötet und der zerstört und mit einem ewigen Höllenfeuer uns verbrennt und solche Dinge. Und jetzt ist es so wunderbar, jetzt ist es so schön. Endlich sehe ich, Gott ist es nicht, der tötet, sondern es ist die Sünde selbst oder es ist Satan oder es sind wir selbst, die wir uns töten. Und so hat sie argumentiert und ich habe ihr versucht, ein paar Sachen aus der Bibel aufzuzeigen, was ich auch heute versuche aufzuzeigen. Und sie hat einfach entweder diese Bibelstellen ignoriert, oder sie wollte sie nicht hören, oder sie hat irgendwelche Auswege gefunden, diese Bibelstellen irgendwie anders zu erklären. Und das ist eine Riesengefahr, die dort stattfindet. Wir verlieren unser Vertrauen in die Bibel als dem unfehlbaren Wort Gottes. Und ich werde darauf etwas später eingehen. Ich persönlich glaube, und das ist, glaube ich, die traditionelle Ansicht, die meisten glauben, dass es viele Stellen gibt in der Bibel, an denen es heißt, dass Gott Dinge tat, wie zum Beispiel Gott tötet oder zerstört oder vernichtet. Und sehr oft kann man das aus der Bibel beweisen, dass Gott in Wirklichkeit nur erlaubt oder zulässt, dass diese Dinge geschehen. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, viele Stellen gibt in der Bibel, die das sagen. Ein gutes Beispiel ist dafür ist, wenn die Bibel sagt, dass Gott Hiob mit Krankheit schlug. Gott schlug Hiob mit Krankheit. Und wir wissen, dass es nicht Gott war, sondern Gott hat nur seinen Schutz entzogen, sodass Satan Hiob heimsuchen konnte. Doch die Bibel sagt, dass Gott Hiob schlug. So sagt die Bibel. Gott sagt zu Satan, du aber hast mich bewogen, in Hiob 2, Vers 3, du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Aber wir wissen, dass es nicht Gott war. Gott sagt, dass er es war, aber es war in Wirklichkeit Satan, der das getan hat. Und das finden wir an vielen Stellen in der Bibel. Doch der Punkt ist, ich kann nicht ehrlich und gerechtfertigt sagen, dass an jeder einzelnen Stelle in der Bibel das der Fall ist. An jeder einzigen Stelle in der Bibel. Das kann ich nicht, wenn ich ehrlich zu mir bin und ehrlich zur Schrift und zu Gott, kann ich das nicht sagen, kann ich das nicht behaupten. Ich kann nicht sagen, ohne mich selbst zu belügen und Gott zu belügen. Und das ist das riesengroße Problem. Diese Lehre sagt, dass in jedem einzelnen Fall in der Bibel es so ist, dass nicht Gott es war, sondern dass er einfach nur seinen Schutz entzieht und Satan kann dann zerstören oder wir zerstören oder irgendetwas zerstört, Sünde zerstört, aber nicht Gott es war. Und sie sagen, das ist in jedem einzelnen Fall in der Bibel so. Und ich werde euch zeigen, dass das nicht so ist. Und das bedeutet, dass wenn wir diese Lehre aufrechthalten wollen, müssen wir die Bibel komplett zerpflücken und wir müssen Gottes Wort Gewalt antun. Und das ist das Riesenproblem. Es ist interessant, was tun wir normalerweise, wenn wir ein biblisches Thema studieren wollen? Oder überhaupt ein Thema studieren wollen? Normalerweise sagen wir, lasst uns sehen, was die Bibel zu sagen hat. Das ist der normale Weg. Und dann können wir unseren Glauben darauf aufbauen. Und wir sagen, es muss hier ein Stück sein und es muss dort ein Stück sein. Und wir müssen Textstelle mit Textstelle vergleichen und so kommen wir auf einen Nenner. Aber ich möchte hier in aller Ehrlichkeit etwas sagen, was ich glaube, das kann sehr, sehr schlecht widerlegt werden. Ich möchte sagen, dass kein Mensch, und das ist eine absolute Aussage, hört zu, kein Mensch, der an diese Lehre glaubt, hat sie in der Bibel gefunden. Kein Mensch. Sie haben es entweder in irgendeinem Buch gelesen, in irgendeinem Buch, oder Sie haben sie von jemandem gehört, diese Lehre, aber kein einziger hat diese Lehre in der Bibel gefunden. Die einzige Person, die diese Lehre angeblich in der Bibel gefunden haben soll, und ich bin mir sicher, dass er es nicht aus der Bibel hat, selbst er nicht, das war Fred Wright, der Erfinder dieser Lehre. Und einige kennen Wright, die Wright-Bewegung, und das war Fred Wright. Er behauptete, dass er das aus der Bibel hat, aber er hat es nicht aus der Bibel, denn wir finden es nicht dort. Alle anderen sind durch irgendein Material von der Sabbatruhe-Gemeinschaft oder irgendeine Splittergruppe der Reitbewegung auf diese Lehre gestoßen. Jedoch nicht durch Bibelstudium. Und das ist der Punkt. Und das finde ich alarmierend. Hier haben wir es also mit einer Lehre zu tun, die nicht durch Studium des Wortes Gottes entstanden ist. Man kann diese Lehre nicht durch Bibelstudium finden. Man kann nicht auf der Grundlage beginnen, wie es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Man kann auf diese Grundlage nicht beginnen, wenn wir mit dieser Lehre zu tun haben. Wenn man auf diese Grundlage beginnt, findet man niemals solch eine Lehre in der Bibel. Man muss woanders beginnen. Und für mich ist das Diese Aussage allein, dass ich woanders beginnen muss, nicht in der Bibel, eine erschreckende Tatsache. Ein Alarmsignal. Wie kann man eine Lehre annehmen, die man nur außerhalb der Bibel findet? Wie kann es sein, dass ich ein menschliches Wesen brauche, der mich in eine bestimmte Richtung weisen kann, bevor ich diese Lehre erkennen kann? Wie kann das sein? Dass Gott einem diese Lehre nicht zeigen kann, nicht einem Menschen auf der Welt, außer angeblich Fred Wright. Zuallererst entwickle ich in meinem Kopf ein bestimmtes Konzept davon, wie Liebe auszusehen hat. Und wenn die Bibel mit meinem Konzept von Liebe nicht übereinstimmt, dann muss ich eben die Bibel anpassen. Nicht mein Verstand, ich muss die Bibel anpassen. Meinem Verstand. Anstatt meine Vorstellung von Liebe an die Bibel anzupassen, verdrehe ich die Bibel, bis sie mit meinen Vorstellungen übereinstimmt. Ich werde zum Lehrer für das Wort Gottes, anstatt dass das Wort Gottes mein Lehrer wird. Um das zu rechtfertigen, sagen wir nun ja, wir müssen nicht die ganze Bibel verwerfen, sondern wir können vier Bücher der Bibel behalten. Und das sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das sind die Offenbarungen, wo Jesus selbst sein Leben beschrieben wird. Denn sie sagen, dass Jesus selbst eine perfekte Offenbarung Gottes war. Darauf kommen wir später. Aber der Rest der Schrift, das alles, was die Propheten geschrieben haben und so, das ist nicht so ganz wichtig, weil die hatten ein falsches Konzept. Das ist eine riesige Gefahr. Ich entwickle mir ein Konzept von Liebe oder Gerechtigkeit, wie Gerechtigkeit auszusehen hat und wie Liebe auszusehen hat. Und dann sage ich mir, sehen wir einmal, ob die Bibel das lehrt. Und jedes Mal, wenn irgendein Gedanke nicht mit meinen vorgefassten Meinungen übereinstimmt, sage ich, hier muss ich wieder die Bibel anpassen. Einfach die Bibel. Wenn ich einmal damit angefangen habe, wo höre ich auf? Das ist meine Frage. Und das ist etwas Schockierendes und etwas Alarmierendes. Es gibt so viele Menschen in der Welt, die die Bibel nach ihren eigenen Vorstellungen verdrehen und umschreiben. Und ich glaube, deswegen gibt es so viele Irrlehren in der Welt. Wenn wir anfangen, die Bibel umzuschreiben und zu verdrehen. Ich möchte euch einmal zeigen, was Jesus selbst in den Schriften, von den Schriften des Alten Testamentes geglaubt hat. Und welche Einstellung er hatte. Einmal wollten ihn die Juden steinigen, weil er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Und er sagt, um welches der guten Werke willen wollt ihr mich denn steinigen? Und sie sagen, nein, wir wollen dich nicht steinigen, um eines guten Werkes willen, sondern weil du dich zu Gott machst. Deswegen wollen wir dich steinigen. Und er sagt hier etwas Interessantes. Er zitiert Psalmen. Und er sagt hier, Moment einmal, hat nicht Gott gesagt, ihr seid Götter zu den Israeliten und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen. Da gibt es ein Vers im Psalm, der das sagt, Psalm 82, 6 und 7. Und dort heißt es, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen. Und das hat Jesus zitiert. Und es ist interessant. Jesus sagt hier, und schlagt mit mir das auf, es ist in Johannes, wer die Stelle hat, der ich habe die Stelle nicht aufgeschrieben, könnte jemand sagen? Ja, Johannes 10. Johannes 10. Und dort ab Vers 31. Und dort heißt es, Johannes 10, Vers 31, da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt vom Vater, um welches der Werke willen wollt ihr mich denn steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen will ich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er die Götter nennt, das sind die Juden, zu denen das Wort Gottes geschah und die Schrift, kann doch nicht gebrochen werden. Er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden und er meint das Alte Testament. Er hat jede Straße des Rückzuges seitens der Juden abgeschnitten Sie hätten sagen können, oh, das war eine falsche Übersetzung, oder oh, das war eine falsche Auslegung, oder oh, das haben die nicht richtig verstanden, die das geschrieben haben. Nein, er sagt, und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das bedeutet, was da steht, das steht da und das kann nicht verändert werden. Das ändert sich nicht. Und Jesus hat das hinzugefügt. Er sagt, Gott nannte die Israeliten Götter. Und er fügt hinzu, die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Und niemand kann auch nur behaupten, dass die Schreiber des Neuen Testaments eine andere Einstellung zum Alten Testament hatten. Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott inspiriert und nützlich zur Lehre und so weiter. Es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel, der nicht nützlich wäre zur Lehre. Und es kann auch niemand behaupten, dass irgendeiner der neutestamentlichen Schreiber oder gar Ellen White geglaubt habe, dass Teile der Schrift fehlerhaft seien oder unbrauchbar. Und ich meine hier nicht die Veränderungen in der Bibel. Ich meine, dass die Schrift fehlerhaft sei. Dass die Schreiber selbst fehlerhaft waren. Oder unbrauchbar oder das Gegenteil davon aussagen, was eigentlich dasteht. Oder was dasteht. Was Wahrheit ist. Schlag mit mir 2. Mose 20 auf. Und hier geht es um die 10 Gebote. Und die erste ist in Kapitel 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte. Gott redete alle diese Worte. Wer redete die Worte? Gott redete die Worte. Vers 13. Vers 13 heißt es, du sollst nicht töten. Gott sagt hier, Gott spricht und Gott sagt, du sollst nicht töten. Das sind seine Worte. Geh zu Vers 22. Vers 22. Dort heißt es, und der Herr sprach zu ihm, so sollst du den Israeliten sagen, ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe. Ich habe mit euch vom Himmel geredet. Und das sagt der Herr. Wenn wir weitergehen zu Kapitel 21 und Vers 1. Und dort heißt es, dies sind die Rechtsverordnungen, die du ihnen vorlegen sollst. Es ist immer noch Gott, der spricht. Geh zu Vers 12 von Kapitel 21. Hier heißt es, es ist immer noch Gott, der spricht, behaltet das im Kopf. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Es ist Gott, der spricht. Vers 14. Wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Vers 15, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Vers 16, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, so soll er des Todes sterben. Vers 17, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Und das ganze Kapitel. Aber warum lese ich das vor? Der Punkt ist, wenn wir ehrlich und aufrichtig nachdenken, was machen wir mit einem Gott, der selbst nicht tötet, aber der von uns verlangt zu töten? Was machen wir mit so einem Gott? Ist das nicht widersprüchlich? Diese Rechtsverordnungen wurden unmittelbar von Gott aufgestellt, nicht von den Israeliten. An keiner Stelle der Bibel wird gesagt, dass die Israeliten selbst diese Verordnungen aufgestellt haben. Es war Gott selbst. An einer anderen Stelle spricht die Bibel von einem Mann, der an einem Sabbat Holz aufsammelte, Holz auflas. Und die Israeliten fanden ihn dabei, auf frischer Tat ertappt. Und sie nahmen ihn und sie brachten ihn zu Mose. Und sie fragten Mose, was sollen wir tun? Wir haben diesen Mann gefunden, der hat Holz aufgelesen, am Sabbat. Und Mose sagt, ich werde zu Gott gehen und ihn fragen. Wir können also nicht sagen, dass dass die Israeliten diesen Mann töten wollten, dass die Israeliten boshaft waren, dass sie böse waren in ihren Herzen und dass sie den Mann töten wollten. Sie haben ihn gefangen und zu Mose gebracht. Sie wussten nicht, was sie mit ihm tun sollen. Wir können nicht sagen, dass die Menschen ihn töten wollten. Und Mose sagt, lasst uns sehen, was Gott sagt. Und ich werde zu Gott gehen und ich werde Gott fragen. Mose wollte ihn auch nicht töten. Er sagt, Moment, ich frage Gott. Ich weiß es auch nicht. Und schlag mit mir 4. Mose auf. Lesen wir das kurz. 4. Mose 15. Ab Vers 32. Als nun die Israeliten in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der Holz auflas am Sabbattag. Und die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar bestimmt, was man mit ihm tun sollte. Vers 35. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, draußen vor dem Lager. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager und steinigte ihn, so dass er starb, wie der Herr Mose geboten hatte. Der Herr hat es Mose geboten. Soll ich deswegen glauben, dass Gott hart ist? Dass Gott ein unversöhnlicher Gott ist? Dass er ein Tyrann ist? Vielleicht glauben das viele Menschen, doch für mich zeigt das nicht auch, wie hart und wie grausam Gott ist, sondern vielmehr, welch ein schreckliches Werk die Sünde im Universum verrichtet hat. Dass sie den Gott der Liebe zu solch einem Schritt zwingt. Darüber sollten wir nachdenken. Für mich zeigt es die auch wie viel Böses Sünde im Universum bewirkt hat, dass die Liebe Gottes, die unendliche Liebe Gottes, zu solch einem Schritt gezwungen wird. Es zeigt nicht die Boshaftigkeit eines liebenden Gottes auf. Wenn ich sehe, wie eine Mutter ihr Kind schlägt, zum Beispiel, und dem Kind Schmerz und Leid zufügt, ich glaube nicht, dass diese Mutter böse ist. Ich glaube, dass diese Mutter klug ist. Leid ist nicht immer ein Hinweis auf Hass oder auf fehlende Liebe. Und das ist das, was wir im Kopf behalten müssen. Leid ist nicht immer ein Hinweis auf Hass oder fehlende Liebe. Und ich glaube, das ist ein falsches Konzept von Liebe. Und dieses falsche Konzept haben wir angenommen, die an diese Lehre glauben. Ich möchte euch weitere Beispiele zeigen. Schlagt mit mir 1. Mose 6 auf. 1. Mose 6. Kapitel 6. Und hier lesen wir Verse 5 bis 7. Hier geht es um die Sintflut. Hier geht es um Noah und die Sintflut. Und wir alle kennen die Geschichte im Großen und Ganzen. Aber lesen wir mal einige Punkte hier. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will den Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. In Vers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Wenn wir Kapitel 7, Vers 11 anschauen. Kapitel 7, Vers 11. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag, brachen alle Brunnen der großen Tiefe und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Gehen wir weiter zu Vers 21. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögel, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelt auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wurden gewaltig auf Erden 150 Tage. Kapitel 8, Vers 1. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verblieben sich die Wasser und der Erde von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Warum lese ich das vor? Ich lese das vor, damit ihr seht, dass es Gott selbst war. Er sagt, die Bibel sagt, Gott gedachte an Noah und ließ und stoppte das Wasser und ließ das Wasser sich verlaufen. Gott war es, der das Wasser herunterkommen ließ, regnen ließ, und Gott war es, der auch wieder den Regen stoppte. Es war Gott. Und niemand, es gibt keine Macht auf der Welt und im Universum, die zu Gott gehen könnte und über seinen Kopf entscheiden könnte und zerstören könnte. Deswegen kann Satan auch nur das tun, was ihm Gott erlaubt zu tun. Was anderes darf Satan hier nicht tun, selbst auf der Erde. Wenn wir weitergehen in Kapitel 8, Vers 21. Und hier heißt es wieder, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um den Menschen willen. Denn das Dichten und Tracht des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das ist genau das, was wir gestern gesagt haben. Im Menschen ist nichts Gutes. Von Jugend auf, selbst von der Zeit, wo wir geboren sind. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, wie ich getan habe. Und hier spricht der Herr. Er hat geschlagen. Wenn wir weitergehen und uns anschauen, wie Mose die Israeliten durch das Rote Meer geführt hat, schlagen wir Kapitel 14 auf. 1. Mose Kapitel 14. Nein. Es ist nicht Kapitel 1, wo Mose die Israeliten durch das Rote Meer geführt hat. Ja. Bitte? Richtig, ja. 2. Mose 14. Nicht 1. Mose. Entschuldigung. Zweiter Mose 14 und ab Vers 13 lesen wir. Hier heißt es, da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für euch ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Weg, auf dem Trockenen, mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und ich will meine Herrlichkeit erweisen an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Da erhob sich der Engel Gottes, welcher Christus ist, wie Georg sagte am ersten Tag, der vor dem Heer Israel herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und des Heers Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Und als Mose seine Hand über das Meer ausreckte, ließ es der Herr zurückweichen. Es war nicht Satan, es war nicht Mose selbst, es war der Herr selbst, der die Wasser zurückweichen ließ. Durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trocknen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten im Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über das Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Es war Jesus selbst, der das tat. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie. Wieder Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme, und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypterhand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Stellt euch vor, es wäre Satan gewesen. Es wäre Satan gewesen, der die Wasser geteilt hätte. Und sie glaubten, es war Gott. Es steht hier. Und sie glaubten dem Herrn und seinem Knecht Mose. Sie waren zuversichtlich, sie haben sich gefreut. Der Gott, unser Gott, hat uns erlöst. Unser Gott hat die Ägypter getötet. Aber es war in Wirklichkeit Satan. Waren denn die Israeliten nicht vollkommen verführt? Und Mose auch? Hat Satan Mose geboten, seine Hand auszustrecken? Und das ist genau das, was die sagen, die an diese Lehre glauben. Jedes Wort verdrehen sie in der Bibel. Und das ist diese Gefahr, was ich sage. Dass wir nicht mehr die Bibel gebrauchen können. Nur noch unser eigenes Konzept von Liebe. Nur noch unseren eigenen Verstand, unsere Philosophie. Und das ist die riesengroße Gefahr. Und dann seht zu, was geschah danach. Kapitel 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Sie sangen Gott, aber es war in Wirklichkeit Satan, der das getan hatte. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Des Pharao-Wagen und seine Machtwaffe ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Sie glaubten, es war Gott. Sie waren überzeugt, es war Gott. Mose war überzeugt, es war Gott selbst. Und diese Lehre sagt, sie waren alle in Finsternis und wussten gar nichts. Mose selbst wusste gar nichts. Ich möchte euch etwas vorlesen aus der Federschwester Weiz. Und das bezieht sich auf Elia. Ihr wisst die Geschichte von Elia. Elia war auf dem Berg Karmel. Und dort sollte er zeigen, wer der wahre Gott ist. Dort kamen die Propheten Baals zusammen. Aber lesen wir, was hier geschah. Hier heißt es in Patriarchen und Propheten: Der Herr verabscheut Gleichgültigkeit und Untreue in einer Zeit, in der sein Werk vor einer Entscheidung steht. Er verabscheut Gleichgültigkeit. Das ganze Weltall beobachtet mit unaussprechlicher Anteilnahme die letzten Ereignisse in dem großen Kampf zwischen Gut und Böse. Das Volk Gottes nähert sich der Grenze der ewigen Welt. Was kann da von größerer Wichtigkeit sein, als dass es treu zum Gott des Himmels hält? Zu allen Zeiten hatte Gott Helden, die sich durch ihre moralische Kraft auszeichneten. Seht einmal an, was Schwester White für eine Meinung hatte darüber. Schwester White selbst, und wir sagen, sie war die Botin Gottes und sie war die Prophetin des Herrn. Zu allen Zeiten hatte Gott Helden, sie nennt sie Helden. Nicht Sünder, nicht Massenmörder, sie nennt sie Helden. Die sich durch ihre moralische Kraft auszeichneten, und er hat sie auch heute. Gleich Josef, Elia und Daniel schienen sie sich nicht, sich zu dem gehörenden Volk zu bekennen. Sein besonderer Segen begleitet die Arbeiten von Männern im Tal, der Tat. Von Männern, die sich nicht vom geraden Weg der Pflicht abbringen lassen, sondern die in göttliche Vollmacht fragen, wer steht auf der Seite des Herrn? Solche Männer lassen es nicht bei der Frage bewenden. Sie fordern vielmehr auch, dass jene, die sich als Gottes Volk bezeichnet, vorangehen und unmissverständlich ihre Treue zum König aller Könige und zum Herrn aller Herren bekunden. Sie ordnen ihren Willen und ihre Pläne dem Gesetz Gottes unter. Aus Liebe zu ihm achten sie sogar ihr Leben nicht für teuer. Ihre Aufgabe besteht darin, das Licht aus dem Worte Gottes in sich aufzunehmen und es in gleichbleibend hellen Strahlen in die Welt hinausscheinen zu lassen. Treue zu Gott ist ihr Lösungswort. Nach außen hin kühn und trotzig, ihre schuldigen Herzen jedoch mit Angst erfüllt. So traten die heuchlerischen Priester, jetzt spricht sie von den Priestern, an ihren Altar, legten das Holz auf das Opfer und das Opfer darauf und sprachen ihre Beschwörungen. Und beachtet einmal, wie Satan diese Menschen gebrauchte, diese falschen Propheten, was er ihnen antat. Und ob Gott das zulassen konnte, was er diesen Menschen antat. Ihre gellenden Rufe hallten durch die Wälder und über die Höhen, über die nahen Höhen und erweckten allenthalben Widerhall. Mit den Worten, Baal, erhöre uns, riefen sie den Namen ihres Gottes an. Die Priester scharten sich um ihren Altar und erflehten Hilfe von ihrem Gott. Dabei hüpften sie und wälzten sich schreiend, raubten sich die Haare aus und schnitten sich ins Fleisch. Wir sehen das im Heidentum so oft. Ich habe sehr oft Bilder gesehen, wie im Heidentum diese Schamanen und die in Trance verfallen. Sie gehen rum und stechen sich die Backen durch mit großen Nadeln und sie schlagen sich mit Schwertern auf den Rücken. Das sind Heiden. Und was empfindet Gott dabei, wenn er sie sieht? Sie sagt, der Morgen verging, der Mittag kam und noch immer war kein Zeichen zu sehen, dass Baal das Rufen seiner verblendeten Anhänger hörte. Da war keine Stimme noch Antwort, 1. Könige 18, 29. Auf ihre ungestümen Gebete. Das Opfer blieb unversehrt. Während die Priester ihr wahnwitziges Rufen fortsetzten, suchten sie in ihrer Verschlagenheit irgendein Mittel zu ersinnen, durch das sie das Feuer auf dem Altar entzünden konnten. Und so weiter. Und sie versuchten das Feuer zu entzünden und haben das heimlich tun wollen. Sie wollten betrügen. Das war ja ihr ganzer Gott, der ihnen nicht antwortet hatte, der sie dazu zwang. Und sie vollführten weiterhin ihre sinnlosen Zeremonien. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen. Oder er ist überlangt oder schläft vielleicht. Dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weide, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer bringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Gern wäre Satan denen zu Hilfe geeilt, die er verführt hatte. Und hier kommt das, was die an diese Lehre glauben, nicht erklären können. Gern wäre Satan denen zu Hilfe geeilt, die er verführt hatte. Und die seinem Dienst geweiht waren, gern hätte er den Blitz gesandt, ihr Opfer anzuzünden. Aber der Herr hatte Satan Grenzen gesetzt und seine Macht eingeschränkt. Deshalb vermochten alle Anschläge des Feindes auch nicht einen Funken auf den Altar Baals herabzubringen. Als ihre Stimmen schließlich heiser vom vielen Rufen waren und ihre Gewänder sich von dem Blut der selbst zugefügten Wunden rot gefärbt hatten, stellt euch dieses Bild vor. Überwältigte Verzweiflung die Priester. In unverminderter Wut vermischten sie nunmehr ihre Bitten mit schrecklichen Flüchen auf ihren Sonnengott. Den ganzen Tag über war das Volk Zeuge dessen gewesen, was die verwirrten Priester alles unternommen hatten. Es hatte gesehen, wie sie in wilden Sprüngen um den Altar hüpften, als könnten sie die flammenden Strahlen der Sonne erhaschen, um ihren Zwecke dienstbar zu machen. Entsetzt hat es zugeschaut, das Volk Israel, die Propheten. Entsetzt hat er zugeschaut, wie grässlich die Priester sich selbst zerstümmelten und hatte bei dieser Gelegenheit über die Torheit der Götzenanbetung nachdenken können. Viele aus der Menge waren der Schaustellungen des Teufelsdienstes müde und warteten mit äußerster Spannung auf das, was Elia unternehmen würde. Und jetzt hört zu. Die Priester Baals wurden bestürzt Zeugen der wunderbaren Entfaltung der Macht des Herrn. des Herrn. Sie selbst, die Priester, wunderten sich, die Satans Anbeter waren. Doch selbst in ihrer Niederlage und angesichts der göttlichen Herrlichkeit sträubten sie sich, selbst dann, wo sie die Wunder sahen, sträubten sie sich, für ihre Missetat Buße zu tun. Sie wollten auch weiterhin Propheten Baals bleiben. Versteht ihr jetzt, warum sie Gott auslegen musste? Sie wollten weiterhin Propheten Baals bleiben. Damit bewiesen sie nur, dass sie reif zum Untergang waren. Um die bußfertigen Israeliten vor weiterer Verführung seitens derer zu schützen, die sie gelehrt hatten, Baal zu dienen, hatte der Herr Elia bereits befohlen, diese falschen Lehrer hinzurichten. Der Zorn des Volkes gegen sie als Anführer zum Abfall war schnell entfacht. Als Elia rief, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne, gehorchten sie sofort. Sie fingen die Priester ein und brachten sie an den Bach Kison, noch ehe der Tag vergangen war. Denn der den Anbruch einer entscheidenden Umkehr kennzeichnete, wurden die Diener Baals getötet. Nicht einer durfte am Leben bleiben. Nachdem die Propheten Baals getötet worden waren, stand der Weg für die Durchführung einer machtvollen geistlichen Erneuerung unter den 10 Stämmen des Nordreiches offen. Elia hatte dem Volk Abtrünnigkeit vorgeworfen und es aufgefordert, sein Herz zu demütigen und sich zum Herrn zu wenden. Die Gerichte des Himmels waren vollstreckt worden. Die Kinder Israels hatten ihre Sünden bekannt und den Gott ihrer Väter als den lebendigen Gott anerkannt. Was ich damit sagen will, ist, durch diesen Akt, den Gott dort getan hat, dadurch, dass die Propheten umgebracht wurden, dadurch wurde der Weg gebahnt für die Buße Israels und für die Umkehr Israels, für die Errettung. Elia war ein Mann starken Glaubens, darum konnte Gott ihn in dieser Stunde schwerer Entscheidung in der Geschichte Israels gebrauchen. Sie sagt, er war ein Mann Gottes und er hat es getan. Aber schaut einmal, die an diese Lehre glauben, dass Gott nicht tötet, sagen, Elia hat den Einflüsterungen Satans gehorcht. Er konnte nicht die Stimme Satans und die Stimme Gottes unterscheiden. Das war das Problem, sagen sie. Und sie mussten, und er dachte, es sei Gott, aber es war in Wirklichkeit Satan. Und er hat Satan gehorcht und hat sie alle abgeschlachtet, die ganzen Propheten. Und Ellen White sagt nichts davon. Sie sagt ganz im Gegenteil, Elia war ein Mann starken Glaubens, sagt sie. Darum konnte Gott ihn in dieser Stunde schwere Entscheidung in der Geschichte Israels gebrauchen. Wo in der gesamten Bibel oder in den Schriften von Schwester White lesen wir, dass Elia jemals diese Sünde, diesen Massenmord, den er dort veranstaltet hat, diese Abschlachtung, wie in einem satanischen Geist geschah. Wo in der Schrift lesen wir, dass er das jemals bereuen musste? Wo ist Elia jetzt? Er ist im Himmel. Er hätte, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, hätte er seine Sünde bekennen müssen, wenn er seine Sünde gewesen wäre. Wir wissen im Alten Testament, jeder, der gesündigt hat, wir haben es gerade vorgelesen, der sollte des Todes sterben. Elia ist überhaupt nicht gestorben. Ganz im Gegenteil, er ist im Himmel. Und das ist das Problem, das ist das Riesenproblem, das diejenigen, die an diese Lehre glauben, nicht beantworten können. Sie sagte, Elia war ein Mann starken Glaubens, darum konnte Gott ihn in dieser Stunde schwere Entscheidung in der Geschichte Israels gebrauchen. Als Elia betete, ergriff er im Glauben die Verheißungen des Himmels und beharrte im Gebet, bis seine Bitten erhört wurden. Und das ist das Riesenproblem, das wir haben. Dass wir diese Dinge nicht erklären können. Und ich hab die Schwester gefragt, wer war es denn, der die Wasser teilte? Naja, es war Gott. Ja, und wer war es, wer war es, der die Wasser aufrechterhielt? Wie wir gelesen hatten, es war die Kraft des Herrn. Wie zwei Mauern standen diese Wasser, links und rechts. Es war der Herr. Also wer musste sie loslassen? Gibt es denn irgendeine Kraft? Gibt es irgendeine Macht im Himmel oder auf der Erde oder im ganzen Universum, die zu Gott gehen kann jetzt und sagen kann, so, jetzt verschwindest du hier, ich übernehme das. Und die Wasser fließen zurück, es war also Satan. Gott konnte nichts tun, er musste weisen, denn Satan kam. Ist das unser Gott? Oder war es Mose selbst, der das tat? Und die Schwester sagte zu mir, nein, es war ihre Sünde selbst, sie hatten sich ja so entschieden. Sie haben sich so entschieden und Gott musste musste das gewähren, ihrem Wunsch nachkommen. Sie wollten sterben. Ich sage, sie wollten noch nicht sterben. Wer von den Ägyptern wollte sterben? Naja, sie hatten Gott verlassen und deswegen, und das war das Problem. Und das ließ die Wasser zurücklaufen? Wer ließ die Wasser los? Beantworte mir nur diese eine Frage. Wer ließ die Wasser los? Naja, es kam keine Antwort. Und ich fühle mit dieser Schwester mit. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie so sehr. Und ich möchte, dass sie das erkennt. Weil diese Lehre ist eine teuflische Lehre. Was passiert nach dem Millennium? Was passiert nach den 1000 Jahren? Was passiert mit den Gottlosen, die vor dem zweiten Kommen Jesu sterben? Die jetzt hier und heute sterben. Sind sie für immer verloren? Wer wird sie nach den 1000 Jahren wieder zum Leben erwecken? Wir wissen, dass sie zum Leben erweckt werden. Wenn der Tod einfach nur eine Konsequenz der Sünde ist, und das ist das, was die an diese Lehre glauben, behaupten. Sie ist nur eine Konsequenz der Tod. Wenn es nur eine Konsequenz der Sünde ist, warum erweckt sie Gott zum Leben? Wäre der Tod nicht bereits das Ende dieser Konsequenz der Sünde? Sie sind tot. Das sollte doch dann das Ende für diese Menschen sein. Trotzdem wird Gott die gottlosen Geschöpfe nach den 1000 Jahren wieder auferwecken. Warum? Warum? Warum lässt sie Gott nicht einfach tot? Warum muss er sie nach den 1000 Jahren wieder auferwecken? Um wieder zuzusehen, wie sie sich selbst umbringen? Ist das unser Gott der Liebe? Sie haben sich hier auf der Erde selbst umgebracht und jetzt kommt Gott nach 1000 Jahren, er weckt sie wieder zum Leben und dann guckt er wieder zu, wie sie sich selbst zerstümmeln und kaputt machen oder wie Satan sie tötet. Ist das ein Gott der Liebe? Und wieder ein Widerspruch, ein krasser Widerspruch. Das können Sie natürlich auch wieder nicht erklären. Vielleicht müssen wir die 1000-Jahres-Theorie anpassen. Vielleicht erweckt sie Gott gar nicht auf. Vielleicht ist die ganze Schrift kaputt. Vielleicht können wir sie nicht gebrauchen. Unsere Philosophie ist unser Gott. Das ist das Problem. Hier haben wir es mit einem Gott zu tun, der sagt, es ist gerecht und richtig, dass der Gottlose zum Tode verurteilt wird. Doch ich bin viel zu gerecht, um dieses Urteil zu vollstrecken. Ich werde es nie tun. Aber es ist gerecht, dass sie sterben. Aber ich bin zu heilig, um es zu tun. Ist diese Art des Denkens nicht unfair und unbiblisch und unehrlich? Paulus sagt in Römer 2, 1 bis 3, und die Zeit ist knapp, ich lese es einfach vor. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest? Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Es ist Gottes Urteil. Ich möchte, dass ihr versteht, es ist Gottes Urteil. Es ist nicht Satan, der umbringt. Es sind nicht wir, die uns selbst umbringen. Es ist Gottes Urteil. Auch im Neuen Testament finden wir das. Römer 1, Vers 32. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Nach Gottes Recht. Und ich möchte euch etwas von Ellen White vorlesen. Sie schreibt den Patriarchen und Propheten. Seite 472. Die vollständige Vernichtung der Einwohner Jerichos war nur der Vollzug eines früheren Befehls durch Mose über Kanans Bevölkerung. Du sollst an ihnen den Bann vollstrecken, 5. Mose 7, 2. In den Städten dieser Völker sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, 5. Mose 20, Vers 16. Vielen, sagt Schwester White, scheinen diese Gebote in Widerspruch zu dem Geist der Liebe und Barmherzigkeit zu stehen. Sie sagt, vielen scheint das im Widerspruch zu stehen. Die an anderen Stellen der Bibel zur Pflicht gemacht werden. In Wirklichkeit wurden diese Vorschriften von unendlicher Weisheit und Güte bestimmt. Weisheit und Güte hat das bestimmt. Gott beabsichtigte, die Israeliten in Kanaan anzusiedeln, damit sie dort ein Volk und eine Regierung als Offenbarung seines Reiches auf Erden verkörperten. Sie sollten nicht nur Erben des wahren Glaubens sein, sondern auch seine Grundsätze in der Welt verbreiten. Die Kanaaniter dagegen hatten sich dem widerwärtigsten, niedrigsten Heidentum ergeben. Das Land musste von allem gereinigt werden, was Gottes gnadenvolle Absichten gewiss verhindert hätte. Es musste gereinigt werden. Und sie hat eine Begründung. Ich möchte, dass ihr auf diese logische Schlussfolgerung achtet. Sie sagt, es musste gereinigt werden, damit Gottes gnadenvolle Absichten wahr werden können. Damit die Israeliten dort leben konnten. Und die Wahrheit über Gott dort ausbreiten konnten. Die Kananiter haben sich dem schlimmsten und niedrigsten Heidentum ergeben, sagt sie. Wie bei den Menschen vor der Sintflut führte auch das Leben der Kananiter nicht dazu, dass sie die Erde verdarben. Nur dazu, dass sie die Erde verdarben und auf den Himmel lästerten. Deshalb erforderten, schreibt sie weiter, sowohl Liebe als auch Gerechtigkeit die sofortige Ausrottung dieser Feinde der Menschen und Empörer gegen Gott. Es war nicht Hass, der das erforderte. Es war nicht Verachtung oder Boshaftigkeit. Liebe und Gerechtigkeit, sagt sie, erfordert die sofortige Ausrottung dieser Rebellen. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass es nicht immer im Gegensatz zur Liebe steht, Leben zu nehmen. Und das ist der Punkt. Das ist ein grundlegender Irrtum, der in dieser Lehre besteht, dass Gott nicht tötet. Ist Leben immer die beste Wahl? Ist Leben immer die beste Option? Was führt uns zu der Annahme, dass Leben immer die beste Wahl ist? Wer sagt, dass Liebe immer das Leben wählt? Ist Leben die beste Wahl für einen Menschen, der für alle Ewigkeiten in die Gewalt von Leiden und Qual übergeben ist? Ist es gerecht, dass man ihn leben lässt? Ein Arzt entfernt eine von Krebs zerstörte Lunge. Er entfernt die Lunge. Aber wer oder was ist der Zerstörer? Ist es nicht der Krebs? Zu glauben, dass der Arzt der Zerstörer ist, weil er eine kranke Lunge entfernt, ist Dummheit. Das, was den Menschen zerstört, ist der Krebs. Das, was das Universum zerstört, ist die Sünde. Aber wenn die Sünde im Herzen eines Menschen ist und er sie nicht aufgeben will, wird dieser Mensch ein Werkzeug, durch welches sich der Krebs überall verbreitet. Der nicht nur den Menschen zerstört, sondern alle, die um ihn herum sind. Wenn diese Krankheit entfernt wird, wie Gott Sodom und Gomorra entfernte. Ist das grausam? Ist es Gottes Schuld? Ist Gott der Zerstörer oder ist es die Sünde in dem Menschen? Aber Gott übernimmt das Werk des Arztes und reinigt und säubert, weil das eine notwendige Sache ist, welche Liebe tun muss. Ist es eine Grausamkeit oder Gnade, das Leben einer leidenden Person zu nehmen, welche die Grenze der Hoffnung auf Besserung überschritten hat? Und Gott kann das tun. Es gibt einen Arzt, es gab einen Arzt, jetzt ist er eingesperrt, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich habe verstanden, dass er im Gefängnis ist. Sein Name ist Dr. Kevorkian. Oder Kevorkian. Einige haben vielleicht von ihm gehört. Er war ein Mensch, ein Arzt, der Menschen eingeschläfert hat. Man nennt das Sterbehilfe oder Euthanasie. Er tötete Menschen, die unheilbar krank waren und stark litten. Und er wurde eingesperrt dafür. Er wollte etwas Gutes tun, aber er wurde dafür eingesperrt. Nun, was ist verkehrt daran, so etwas zu tun? Das Problem damit ist, das Verkehrte daran ist, dass wir Menschen nicht wissen, was Gott mit dieser Person vorhat. Die Menschen, die er getötet hat, hätte Gott vielleicht geheilt und wiederhergestellt. Es kann auch nicht sein, dass man die Probezeit eines Menschen, es kann auch sein, dass die Probezeit eines Menschen wir vorzeitig verkürzen und vorzeitig beenden durch seinen Tod. Und deswegen haben wir nicht das Recht, das Leben eines Menschen zu beenden. Selbst wenn uns diese Person anfleht, sie zu töten, haben wir nicht das Recht dazu, weil wir nicht wissen, wie lange ihre Probezeit währt. Gott allein weiß, wann in einer Person nichts Gutes mehr gibt. Wann es in einer Person nichts Gutes mehr gibt. Und wann es für eine Person keine Hoffnung mehr gibt. Wenn ihr Leben nur noch eine einzige Qual ist. Was ist liebevoller? Das Leben einer solchen Person zu beenden? Oder diese Person leiden zu lassen? Unter Qual. Urteil selbst. Wahre Liebe bedeutet nicht Unfähigkeit. Liebe kann sich auf eine Art und Weise ausdrücken, die wir negativ beurteilen. Wie zum Beispiel, als der Engel Jakobs Hüfte ausrenkte. Das war schmerzhaft. Das war ein großer Schmerz für Jakob. Aber der Engel des Herrn tat das. Und wir wissen, es war Jesus Christus. Und Jakob rang mit ihm und der Engel berührte nur seine Hüfte. Und seine Hüfte ging aus den Gelenken und wurde ausgerenkt. Und er sagt vielleicht, für Jakob bedeutet, dass er für sein ganzes Leben humpeln musste, wegen dieser Hüfte. Und es hat ihm starke Schmerzen bereitet, vielleicht für sein ganzes Leben. Es wäre grausam, wenn Gott einem Menschen die Chancen auf ewiges Leben nehmen würde. Das wäre ungerecht. Wenn er dir nicht mal die Chance geben würde, dass du ewiges Leben ergreifst. Das wäre ungerecht. Wenn er seine Probezeit frühzeitig beenden würde, damit er nicht gerettet werden kann. Aber Gott nimmt das Leben einer Person nur dann, wenn es für sie keine Hoffnung mehr auf Bekehrung gibt. Wenn das Leben dieser Person eine einzige Qual ist und sie wie eine Pest für ihre Umwelt ist, die alles in ihrer Nähe vergiftet und zerstört. Ich möchte euch ein weiteres Ellen White Zitat vorlesen, und die Zeit drängt. Ich werde ganz schnell lesen. Cora hätte diesen Weg kaum eingeschlagen, wenn ihm voll bewusst gewesen wäre, dass alle Anordnungen und Verweise, die Israel erteilt, von Gott kamen. Aber er hätte es wissen können. Gott gab ihm überwältigendem Maß Gewissheit darüber, dass er Israel führte. Aber Cora und seine Anhänger wiesen diese Erkenntnis weit von sich, bis sie so verblendet waren, dass nicht einmal mehr die eindrucksvollsten Bekundungen der Macht Gottes genügten, sie zu überzeugen. Alles schrieben sie, und passt auf, das ist nämlich genau das, was mit dieser Lehre passiert. Und Cora tat das. Alles schrieben sie schließlich menschlicher oder satanischer Macht zu. Sie taten genau das. Dies tat dann auch das Volk, das am Tag nach der Vernichtung Korahs und seiner Rotte zu Mose und Aaron kam und sagte, ihr habt des Herrn Volk getötet. Sie waren den schlagendsten Beweisen, sie hatten den schlagendsten Beweis dafür, dass Gott ihr Verhalten missfiel, durch die Vernichtung der Männer erhalten, dass sie Irre geleitet hatten, die sie Irre geleitet hatten. Trotzdem wagten sie es, dieses Gericht Satan zuzuschreiben und zu behaupten, Mose und Aaron hätten durch die Macht des Bösen den Tod der frommen, geheiligten Männer verursacht. Sie schrieben es Satan zu. Und jetzt schreibt Schwester White. Damit besiegelten sie ihr eigenes Schicksal. Sie hatten die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Jene Sünde, durch die das Menschenherz dem Einfluss der göttlichen Gnade gegenüber unempfindlich wird. Wer etwas redet wieder dem Menschensohn, sagte Christus, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet wieder dem Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Diese Worte sprach unser Heiland, als die Juden seine guten Werke, die er aus Gottes Kraft vollbrachte, Beelzebub zuschrieben. Das war der gleiche Fall. Sie sagten, er tat Werke, und sie sagten, nein, es ist nicht der Geist Gottes, der in Christus wirkt. Es ist Beelzebub, es ist Satan selbst. Durch den Heiligen Geist tritt Gott mit dem Menschen in Verbindung. Wer aber dieses Wirken vorsätzlich als satanisch ablehnt, für den ist der Weg zwischen Gott und Mensch abgeschnitten. Christus ist die vollkommene Offenbarung des Vaters, das wissen wir. Das ist das Nächste, was sie behaupten, was sie an diese Lehre glauben. Er ist das vollkommene Ebenbild seines Vaters und deshalb eine perfekte Offenbarung des Charakters und der Liebe Gottes. Ihre Schlussfolgerung ist, weil Christus hier auf Erden nie jemandem wehgetan hat oder nie jemandem das Leben genommen hat, ist das ein klarer Beweis, dass Gott ebenso niemanden tötet und niemanden wehtut. Weil Christus die perfekte Offenbarung Gottes ist und Gott und Christus hat nie getötet hier auf Erden. Er hat nie Leid zugefügt. Er hat immer geheilt, er hat immer Leben wiedergegeben und so weiter. Die Frage ist aber, die hier lautet, hat Christus hier auf Erden alles vom Vater offenbart? Vollkommen alles? Und ich denke, das ist ein falsches Konzept wieder, zu sagen, dass Christus alle Aspekte von Gottes Charakter offenbart hat. Und ich möchte euch etwas vorlesen, was A.T. Jones schreibt in seinem Buch Der bereitete Weg. Nicht, weil ich ihn als Autorität nehmen möchte. Wir haben die Bibel, wir wissen das. Aber wir wissen, dass dieser Mann durch Gott geführt war auch. Und er gibt hier eine Erklärung, die hier sehr, sehr biblisch ist. Und ich möchte euch das vorlesen und urteilt selbst. Er sagt hier, auf diese Weise führt Christus die Schrift deutlich in drei Ämtern als Prophet, Priester und König vor. Diese dreifache Wahrheit ist allgemein anerkannt von allen, die mit der Heiligen Schrift vertraut sind. Darüber hinaus liegt jedoch die Wahrheit darin, welche nicht so bekannt zu sein scheint, Nämlich, dass Christus nicht alle drei Ämter zur gleichen Zeit ausführt, sondern sie folgen aufeinander. Er ist erst Prophet, danach Priester und danach König. Er war Prophet, als er in diese Welt kam, als der Lehrer von Gott gekommen, als das Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnte, voller Gnade und Wahrheit. Priester war er zu dieser Zeit noch nicht. Also hat Gott, hat Jesus doch nicht alles offenbart. Priester war er zu dieser Zeit jedoch nicht. Er wäre auch kein Priester, und das sagt die Schrift. Es heißt, John sagt doch, er wäre auch kein Priester, wenn er jetzt noch auf Erden wäre. Deshalb steht geschrieben in Hebräer 8, Vers 4, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester. Er ist Priester geworden, als er in den Himmel kam. Aus dieser Betrachtung, schreibt er, der biblischen Verheißungen und Weissagungen, geht damit klar hervor, dass diese drei Ämter Christi aufeinander folgen und nicht etwa alle drei, auch nicht zwei von ihnen gleichzeitig ausgeübt werden. Das soll heißen, als er als Prophet auf Erden war, hatte das damalige Volk ihn auch so anzusehen. Und jene Zeit betreffend müssen auch wir ihn so ansehen. So sehen. Das ist der bereitete Weg, Seite 5 bis 9. Zu sagen, dass alles offenbart, dass er alles offenbart hat, ist unbiblisch und deshalb ungültig. Kein Richter war er zum Beispiel. Er war kein Richter hier auf Erden. Dieses Amt hat er dann erst später. Er war auch kein Schöpfer. Er hat hier auf der Erde nichts geschaffen. Sondern er, die Einstellung des Vaters, er hat uns die Einstellung des Vaters gegenüber uns offenbart. Also nicht alles offenbart vom Vater, sondern sein Herz gegenüber uns gezeigt. Was Gott für uns empfindet. Was hat uns Christus gelehrt? Er hat uns gelehrt, dass die Liebe seines Vaters bedingungslos ist. Er lehrte, dass Gottes Liebe zu uns ihm tiefe Schmerzen bereitet. Er weint über uns. Er liebt unsere Kinder. Er weint, wenn unsere Brüder und Schwestern sterben. Er liebt uns und er verlangt von uns nichts dafür, dass er uns liebt. Aber er hat nicht jeden Aspekt von Gottes Charakter offenbart. In Matthäus 10, Vers 28 sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch nicht die Seele töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und wer ist das? Das ist Gott. Und wir lesen, Jesus selbst sagt, denn Gott richtet niemand, sondern er hat das Gericht dem Sohn übergeben. Er sprach von sich. Fürchtet den, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle, sagt er. Fürchtet den. Und das war eine Lehre Jesu. Wir wissen, dass die Zeit für ihn noch nicht da war, diese Aussage zu erfüllen. Aber das ist es, was er lehrte. Wir können diese Aussage nicht einfach aus den vier Evangelien streichen und den Rest annehmen. Diese Aussage müssen wir genauso rauswerfen. Es gab eine Begebenheit, und das als die Jünger und Jesus in ein samaritisches Dorf kamen und dort bleiben wollten. Aber die Samariter wollten sie nicht aufnehmen. Und Jakobus und Johannes kamen zu Jesus und sagten zu ihm, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre, wie Elia tat. Wie es Elia getan hat früher. Wir wissen die Begebenheit, als Elia, als der Hauptmann mit den 50 zu ihm kam. Und er sagt, wenn ich Gottes Knecht bin oder wenn ich Gottes Prophet bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre euch. Und Feuer fiel vom Himmel und hat sie verzehrt, den Hauptmann mit den 50. Und es kamen wieder 50 mit einem Hauptmann. Und die wurden wieder verzehrt. Und beim dritten Mal kamen wieder Hauptmann und 50 dazu, 50 Soldaten. Und die sagten zu Elia, O Herr, verschone unser Leben. Und sie starben dann nicht. Und Jesus drehte sich um zu ihnen, als die Jünger das zu ihm gesagt hatten. Sie sagten zu ihm, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Wie Elia tat. Und Jesus drehte sich um zu ihnen und wies sie zurecht und sagte, ihr wisst nicht, welchen Geist ihr habt. Ihr wisst nicht, was für einen Geist ihr in euch habt. Merkt ihr das nicht? Ich bin nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten, sagt er. Und wenn wir uns das anschauen im Alten Testament, so gäbe es einen Widerspruch. Wie wir sagten, Elia hat sie vernichtet. Bei Elia war es angeblich richtig. Aber wo die Jünger das wollten, sie wollten die gleiche Sache tun. Sie wollten Feuer vom Himmel fallen lassen, damit sie vernichtet werden. Und es war falsch. Und wenn wir das vergleichen, ist es im Widerspruch. Jesus sagt, nein, das ist nicht richtig, was ihr getan habt. Und sie nehmen das als Beweis und sagen, siehst du, das Alte Testament muss verkehrt sein. Denn Jesus hat gesagt, das ist teuflisch, was ihr tut. Ihr wisst nicht, welchen Geist ihr habt, sagte zu ihnen. Also muss das Alte Testament verkehrt sein. Aber sie verstehen diese Passage nicht. Sie verstehen das nicht. Wollte Jesus damit sagen, dass das, was Elia tat, eine satanische Tat war? Will er damit sagen, dass Elia vom Geist Satans besessen war, als er das tat? Sagt er, dass die Macht, durch welche Elia das Feuer vom Himmel rief, nicht von Gott, sondern von Satan kam? Das ist das Problem mit dieser Lehre. Ein Bruder hat mal gesagt, dass Gott Elia seine Macht gab und Elia konnte diese Macht gebrauchen, wie er wollte. Und Gott hatte keinen Einfluss darauf. Und Elia gebrauchte das, um diese 50 zu zerstören und zu töten. Und Gott gab ihm diese Macht und er konnte sie nicht zurücknehmen. Elia hat es getan. Elia gebrauchte den Geist Gottes. Denn wir wissen, dass der Geist Gottes alles bewirkt. Er gebrauchte den Geist Gottes für eine satanische Tat. Und das ist das, was bei dieser Lehre rauskommt. Das ist unbiblisch. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ist eine Tat in sich böse? Das müssen wir uns fragen. Ist die Tat in sich böse? Was entscheidet darüber, ob die Tat gut ist oder böse ist? Ist es nicht die Absicht in meinem Herzen? Das Motiv? Ist nicht das Motiv, das entscheidet? Ein Beispiel. Ich habe es gestern euch gesagt. Ich klettere auf ein Hausdach. Ich möchte dort Balken annageln. Und der Hammer fliegt mir aus der Hand beim Nagel und fliegt runter und fliegt auf den Kopf eines Menschen und den Mensch stört. Bin ich ein Killer? Bin ich ein Mörder deswegen? Ich wollte das doch nicht. Es ist passiert. Und das ist das Problem. Wir müssen die Motive des Herzens richten. Die Absicht des Menschen ist entscheidend. Als Elia Feuer vom Himmel kommen ließ, das den Hauptmann und die 50 Soldaten verzehrte, war es, weil er sie hasste oder Rache in seinem Herzen hatte? Was waren seine Motive? Das ist die wichtige Frage. Aber als Jakobus und Johannes Feuer vom Himmel fliehen lassen wollten, was war dann ihr Motiv? Was war ihre Absicht? Die Samariter wollten sie nicht bleiben lassen. Und sie waren aufgeregt und sie knirschten mit den Zähnen und sie sagten, Jesus, wir lassen Feuer vom Himmel fallen, dass sie zerstört werden. Es war Rache. Es war das Motiv, war Rache. Und deswegen sagt Jesus, ihr wisst nicht, was für einen Geist ihr habt. Das war das Problem, aber als Elia das tat, war es eine komplett andere Sache. Vollkommen etwas anderes. Ich möchte euch einige gefährliche Schlussfolgerungen hier zum Schluss noch aufführen, zu der einige Menschen gelangt sind. Und der erste ist, den ich aufführen möchte, ist Michael Kluth. Ich habe von dem Namen nur gehört, deswegen ich könnte euch nicht genau buchstaben, wie das heißt. Michael Kluth. Und er sagt, dass die Rechtsverordnungen in 2. Mose, Kapitel 20, die wir gelesen haben, Kapitel 21, die Rechtsverordnungen, wo es heißt, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Und all diese Rechtsverordnungen. Er sagt, dass sie nicht von Gott waren, sondern von Satan. Wir haben gelesen, sie waren von Gott hat gesprochen. Er sagt, nein, die waren von Satan. Und zwar ist das so geschehen. Er ist auf den Berg Sinai hinauf und auf dem halben Weg ist ihm Satan erschienen. Und hat ihm diese Rechtsverordnungen gegeben. Hat ihm gesagt, das sind die Rechtsverordnungen und wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll des Todes sterben. Und Mose dachte, es sei Gott gewesen. Und er ging weiter bis zur Spitze. Und als er an der Spitze ankam, kam Gott und redete mit ihm. Und Gott wollte Moses nicht verwirren. Und sagte ihm deshalb nicht, dass nicht er es war. Er wollte ihn nicht verwirren. Sondern er hat diesen Rechtsverordnungen nur eine andere Bedeutung gegeben. Das ist das, zu welcher Schlussfolgerung er gelangt. Aber das ist interessant. Die Schrift sagt, Gott sagt, wenn ein Prophet sagt, so spricht Gott, und Gott hat es nicht gesprochen, dieser Prophet soll sterben. Dieser Prophet soll sterben. Er ist ein falscher Prophet und ihr dürft ihn nicht einmal zuhören. Das ist das, was die Schrift uns lehrt. Die zweite falsche Schlussfolgerung ist von einer Schwester, die in den USA eine Heilpraktikerin ist, glaube ich. Sie hat sehr gute, sie heißt Dr. Lorraine Day, vielleicht haben einige von ihr gehört. Sie hat sehr gute Mittel gegen Krebs gefunden und so weiter. Und sie ist eine sehr gute bekannte Ärztin in den USA. Und sie hat auch eine Sektion auf ihrer Webseite, die da heißt Andere Lehren und andere Doktrine. Und wenn man da drauf geht, liest man, dass sie auch an die Lehre glaubt, dass Gott nicht tötet. Und zu der Schlussfolgerung, zu der sie gelangt, möchte ich euch sagen. Sie sagt, dass alle zum Schluss gerettet werden, selbst Satan. Ihr Konzept von Liebe ist so verzerrt, dass sie sagt, sie geht ins Griechische in ihrer Ausarbeitung und sie sagt im Griechischen, dort wo das Wort vernichtet steht, das bedeutet nicht vernichtet im Griechischen, sondern das bedeutet bekehren. Gott bekehrt, Gott vernichtet nicht, sondern er bekehrt. Das bedeutet, und sie geht ins Griechische und versucht auch zu zeigen, dass an anderen Stellen dieses Wort mit ähnlichen Wörtern wiedergegeben wird wie bekehren. Und sie geht in diese Philosophie hinein und sagt, selbst Satan wird zum Schluss gerettet. Und das ist diese gefährliche Sache. Sie sagt, alle werden erkennen, dass Gott die Liebe ist und sie werden alle ihre Knie beugen vor Gott und werden alle bekennen, dass Gott die Liebe ist und dann werden alle gerettet. Und der große Kampf ist vorbei. Das ist alarmierend, Geschwister. Alarmierend. Ein Dritter, den ich aufführen möchte, ist Colin Giles. Er ist ein Bruder, der in Jamaika lebt. Und Bruder David hat mir von ihm erzählt und von seinen Gedanken. Und das möchte ich euch aufführen. Er sagt, er hat eine Theorie. Und er sagt, die Bibel ist falsch eingestellt. Sie ist falsch kalibriert. Falsch geeicht, könnte man sagen. Sie hat eine 2%ige Abweichung, sagt er. Und er sagt, es ist wie bei einer Waage, die falsch eingestellt ist. Zum Beispiel eine Waage, die nicht geeicht ist und 5 Kilo drüber anzeigt. Über Null. Und jeder, der sich auf diese Waage wiegt, wiegt 5 Kilo mehr automatisch, weil die Waage falsch eingestellt ist. Und er sagt, so ist es auch mit der Bibel. Die Bibelschreiber hatten eine falsche Vorstellung von Gott. Sie glaubten an einen Killergott, an einen Mördergott, sagte die Bibelschreiber. An jeder Stelle in der Bibel sagt er, wenn jemand starb, sagten die Bibelschreiber automatisch, dass es Gott war, weil sie eine falsche Vorstellung von Gott hatten. Und wenn du jetzt zurückgehst, sagt er, und diese falsche Kalibrierung, diese falsche Einstellung der Bibel korrigierst, du stellst die Waage wieder auf Null, wirst du erkennen, dass Gott niemals zerstört oder tötet. Jede Stelle, an der geschrieben steht, dass Gott tötet, korrigierst du, so dass es heißt, Gott tötet nicht. Aber was ist mit den Menschen? Was ist mit den Stellen, wo Gott von den Menschen verlangt, dass sie töten? Das würde nämlich einige Stellen erklären. Wir würden sagen, okay, wir nehmen dieses Konzept an. Die Bibelschreiber hatten eine falsche Vorstellung. Aber was ist mit der Stelle, wo verlangt wird von den Menschen, dass die Menschen töten? Und sie haben es ausgeführt. Das ist das große Problem. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen in Samuel. 1. Samuel 15. Und das ist die letzte Stelle, die ich lese. Ich hätte noch sehr viele Bibelstellen, aber die Zeit ist sehr vorangeschritten. Wir haben spät angefangen und wir möchten aber jetzt abschließen. In 1. Samuel 15, dort heißt es ab Vers 1, Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über das Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth. Mit anderen Worten, so spricht Jahwe, der Armeen oder der Herrscher. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan hat und wer es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. Vers 3. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihn und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Esel und Schafe, Kamele und Esel. Wer war es, der Samuel gebot, zu Saul zu gehen und so etwas zu ihm zu sagen? Es heißt hier, so spricht Jahwe, der Herrscher. Und ich hätte noch sehr viel, was ich euch vorlesen könnte. Aber im Grunde ist das, was sehr viele Zitate noch von Schwester White, wenn ihr sie haben wollt, ich kann sie euch gerne geben. Ich möchte zusammenfassen. Punkt 1. Ich glaube, dass diese Lehre auf einer falschen Vorstellung der Liebe, von Liebe gründet. Ich glaube, die wichtigen Punkte in diesem großen Kampf, und das ist Punkt 2, werden von diesen Leuten missverstanden. Sie werden einfach missverstanden, die großen Punkte der Erlösung und vom großen Kampf. Punkt 3. Ich glaube, es ist ein mangelnder Respekt für das Wort Gottes. Punkt 4. Es ist eine unausgewogene Vorstellung von dem Geist der Weissagung. Ein unausgewogener Gebrauch von dem Geist der Weissagung und ein unausgewogenes Verständnis des Geistes der Weissagung. Und Nummer 5. Ich glaube, es ist ein ungesundes Vertrauen in menschliche Meinungen und Ansichten. Und damit möchte ich abschließen und ich hoffe, liebe Geschwister, dass wir die Bibel niemals als etwas betrachten, das wir verdrehen können oder das Fehler in sich birgt, solche Fehler, dass wenn Gott spricht, in Wirklichkeit nicht Gott spricht, sondern Satan spricht, dass wir der Schrift überhaupt nicht vertrauen dürfen, sondern unserer eigenen Philosophie. Und das ist das Problem. Und ich hoffe, wir werden niemals zu dieser Stelle gelangen. Aber forscht danach und prüft alles. Und das Gute behaltet, Geschwister. Gott segne euch.